Ich habe diese Woche auf dem WhatsApp-Status ganz viele schöne Herbstbilder geschickt bekommen und habe das genossen und ich habe mir gedacht, ja, wir haben wirklich eine glückliche Lage hier in Deutschland. Wir können die vier Jahreszeiten richtig intensiv wahrnehmen. Den Frühling, den Sommer und jetzt sind wir im Herbst mit den bunten Farben. Ja, das ist wunderbar und das bringt uns zum Anbeten, weil Gott so vielfältig ist. Und da kommt dieses Lied immer wieder in meine Gedanken. Das habe ich schon einmal in einem Chor vor, also als ich noch ganz jung war, kennengelernt. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, das Wunder deiner Schöpfung. Das wollen wir jetzt zusammen singen. Dieses Lied lag mir im Herzen, im Gedanken und auf den Lippen, als wir uns weggebeamt haben nach Mallorca. Es haben wenige mitbekommen. Wir wollten einfach mal 5 Tage raus und Ruhe. Und ich sag, die Natur ist so herrlich und so unterschiedlich. Auch da die Pflanzen, die wir auf unseren Fensterbrett haben, die wachsen dort in der Natur. Es blüht und grünt, Sonne, Strand und Meer. Ja, das ist wirklich ganz herrlich und es wurde jetzt in dem Lied auch noch einmal so richtig groß und ich muss sagen, das Lied ist immer wieder eins, das mich dann, ja, das in meine Gedanken kommt. Und heute, vor einer Woche, waren wir in Pecoera in einer Gemeinde zu einem Gottesdienst. Die Organistin hat wunderbar gespielt, sie hat sogar ein Querflötenstück eingeübt. Wir haben Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch gesungen. Der Pfarrer hat uns ein gutes Wort gegeben. Ja, man ist im Urlaub, merkt man, da ist man nochmal ganz anders offen auch für Gottes Nähe, für seine Gedanken. Das habe ich so bemerkt und ich muss sagen, es hat sich sofort ein bisschen angefühlt wie zu Hause. Das sind Christen, die unterwegs sind mit Gott und da merkt man, man ist eine große Familie. Und es tut so gut, wenn man dann da sieht, dass da Menschen sind, die sich Mühe geben, die wollen, dass das Wort Gottes in die Welt geht, dass es verkündet wird. Das hat mich wieder ganz neu beeindruckt. Es waren nicht so viele Leute auch da, aber ich habe gemerkt, mit Liebe wurde dieser Gottesdienst geleitet. Und es wurde auch gesagt, dass die Gemeinde nur aus Spenden finanziert wird und auch der Pastor, dass da sich Ruheständler nur abwechseln. Also wir wurden aufgefordert zu spenden, aber wir wurden vor allem auch aufgefordert, für diese Gemeinde zu beten. Für die jungen Konfis, die paar, die da so sind. Und dass einfach auch Menschen, auch Urlauber, dass sie den Glauben an Jesus finden. Und so sind wir jetzt eigentlich auch schon bei dem Thema, weshalb ich das erzähle. Im heutigen Predigtext, also das Thema heißt heute, sei geschickt und bete mit. Und in diesem Predigtext, wo uns heute der Holger die Predigt halten wird, der steht in Matthäus 10, 36, ist ein Vers, der mich sofort ganz besonders angesprochen hat. Da steht, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und sie waren erschöpft. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, so wichtig ist es, dass wir einen Hirten haben, der uns leitet. Ich möchte ein Gebet sprechen. Von ganzem Herzen danken wir dir, Herr, dass du uns hier versammelst. Du möchtest, dass wir deine Gegenwart spüren, dass wir Hoffnung und Kraft bekommen für unseren Alltag und ja, dafür danken wir dir, dass du uns in einem Land leben lässt, in dem wir so viele Jahreszeiten erleben, deine Natur uns zum Loben und Preisen auffordert. Wir sehen, wie vielfältig du bist und deine Liebe ist. Und deshalb wünschen wir uns auch, dass du hineinkommst in unseren Alltag, der auch so facettenreich ist. Du siehst, wo jeder Einzelne steht. Wir wünschen uns, dass du unser guter Hirte bist. Ja, dass Jesus damals schon so viel Mitleid hatte mit den Menschen und du auch heute Mitleid hast mit uns, dass wir ja müde und erschöpft sind, oft wie Schafe ohne Hirten rumlaufen. Wir beten, dass dieser Gottesdienst, dass die Predigt, die Holger uns jetzt halten wird, hineinfällt in unser Herz und dass du uns ganz persönlich begegnest. Segne du uns, Herr. Und danke, dass du uns einlädst, auch mit dir Abendmahl zu feiern. Wir loben deinen Namen. Amen.
Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, du bist unser Herr, du bist unser Schöpfer, du bist der ewige Gott. Du bist die Quelle unserer Freude. Du bist das Ziel unseres Glaubens. Du bist der liebende Vater, der die Arme ausbreitet und die Welt zu sich ruft. Wir bitten dich, dass wir dir heute begegnen, dass unsere Herzen dich hören und dass dein Heiliger Geist uns erfüllt. In Jesu Namen. Amen. In diesem Monat geht es ja ums Thema Mission, um das Thema Sendung. Was bedeutet es, gesandt zu sein? Wie Jesus das eben zu seinen Nachfolgern und Jüngern gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist, was hat denn jetzt Gebet mit dem Thema der Mission zu tun? Und ich habe mir gedacht, als ich die Predigt heute vorbereitet habe, es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt wie immer meine Predigt mache und wir gar nicht beten würden. Ne? Es ist ja wirklich mal ein Thema, was dazu schreit, gleich praktisch angewandt zu werden. Deswegen wird es heute so sein, dass wir nach dem Abendmahl alle Livestream-Zuschauer schon verabschieden werden und dann ist jeder eingeladen, auch hier zu beten, laut oder leise, wie es möglich ist. Ich würde dann eine Gebetszeit geben, durch die ich euch hindurchleiten werde. Wie gesagt, da ist keiner gezwungen, etwas zu sagen, aber es ist auch jeder eingeladen. Und ich dachte mir, es ist sicherlich hilfreich für uns, wenn wir wissen, das ist jetzt erstmal nur in diesem Raum. Und alle, die ihr zuschaut, ihr kriegt es auch zu Hause hin, da bin ich überzeugt. Wie Gebet und Mission zusammenhängen, das zeigt uns Jesus sehr deutlich in dem heutigen Predigttext. Er steht in Matthäus 9, ab Vers 35. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Mark Twain soll ja mal gesagt haben, dass für ihn nicht die Stellen in der Bibel problematisch sind, die er nicht versteht, sondern dass eigentlich gerade er seine Probleme mit den Stellen hat, die er versteht. Ja, ist hier auch so, ne? Der Sinn ist relativ klar. Da ist jetzt nicht viel, was man rumdeuteln muss, sondern es ist mal so eine klare Ansage. Aber eine, die einem doch zu denken gibt. Der Sinn ist klar, aber es bereitet also mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen auch. Jesus sieht hier die an, die nicht schon mit ihm dabei waren, nicht seine Jünger, sondern er sieht hier mal bewusst das Volk an, zu dem er gesandt ist. Und der Blick von Jesus, der ist jetzt in keiner Weise irgendwie überheblich, besserwisserisch oder richtend, sondern das ist ein Blick voller Sympathie, voller Mitgefühl und Liebe. Luther hat es so formuliert, Jesus hat's gejammert. Als Jesus die Menschen sah, da hat sich bei Jesus etwas körperlich zusammengezogen. Das ging ihm so nahe, dass die Menschen geängstet und zerstreut waren. Also Jesus hat die Menschen gesehen und er hatte ein Kloß im Hals. Oder Magengrummeln, je nachdem wie er es empfunden hat. Aber da hat sich was zusammengezogen. Also wenn ich mir das anschaue, denke ich, da fehlt mir doch ein ganzes Stück Empathie. Aber ich will beten, dass Gott mir dieses Mitgefühl schenkt. Was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, das ist ja erst einmal eine Beschreibung des Ist-Zustands. Die Ernte ist groß. Und ich muss euch sagen, das ist eine ganz positive Sicht auf die Dinge. Die Ernte ist groß. Können wir uns dieser Sicht anschließen? Die Ernte ist doch immer noch groß, oder? Auch wenn so die Felder sich so langsam leeren, aber die Ernte ist groß. Oder denken wir heimlich, na, ist eigentlich schon alles irgendwie abgegrast. Ich will euch bitten, dass ihr euch neu anstecken lasst von dieser Sicht. Die Ernte ist groß. Auch wenn wir schon einiges probiert haben, auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, oh Mann, es fruchtet so wenig, was wir probieren, was wir tun. Es gilt doch, die Ernte ist groß. Kannst du das noch glauben? Kannst du dir das vorstellen, dass die Ernte groß ist? Was sagt Jesus, was noch ist? Die Arbeiter fehlen. Und was sollen jetzt die Jünger als erstes tun? Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Marco, kannst du die Folie weiterschauen? Das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern aufdrückt. Beten. Betet zum Herrn. Beten, wie es im Vater unser heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Spannend ist, dass die Jünger hier nicht bitten sollen, dass sie gleich ausgesandt werden. Die sollen auch nicht bitten, dass Gott sie zu besseren Zeugen macht. Nein, die Jünger sollen erstmal größer denken, die sollen erstmal weg von sich schauen. Die sollen um etwas bitten, was sie nicht alles tun können. Sie sollen um mehr Arbeiter bitten. Sie sollen hinschauen zum Herrn der Ernte. Das ist ein Perspektivwechsel. Jesus fordert seine Jünger bewusst nicht auf, so betet darum, dass Gott euch ausrüstet und befähigt. Nein, er sagt, bittet zum Herrn der Ernte. Schaut weg von euch, schaut weg von euren Möglichkeiten, dass er mehr Arbeiter sendet, mehr als hier sind. Bittet um mehr. Und das gilt auch noch heute. Wir sind aufgefordert, zum Herrn der Ernte zu bitten. Eine ganz neue Perspektive, erstmal weg von uns, hin zu ihm, zu Christus zu schauen und eine neue Ernte, mehr Arbeiter zu erbitten. Und dazu will ich euch heute auffordern, zum Herrn zu beten, den Herrn, der über alles und alle regiert. Und die Jünger sollen beten, dass Gott Arbeiter sendet. Das ist etwas, Was zuerst soll Gott handeln? Er soll senden. Das ist doch das, was auch die Psalmen schon sagen, wenn der Herr das Haus nicht baut, so arbeiten die Arbeiter umsonst. Gott soll handeln, Gott soll den Auftrag geben, Gott sagen, los. Und ich finde, das Spannende ist, erst nachdem sie gebetet haben, erst dann werden die Jünger Teil der Gebetserhörung. Erst dann heißt es, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Jesus sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, geht zu dem Volk Israel, geht in dieses Volk, geht in diese Ernte erstmal. Spannend, oder? Erst sollen sie beten und dann werden sie doch gesandt. Aber eben erst als zweiten Schritt, nicht als ersten Schritt. Das erste ist das Gebet. Zuerst sollen sie bitten. Und dann werden die Jünger Teil der Lösung. Darum hängen Mission und Gebet zusammen. Deswegen braucht es das Gebet. Und dann, in so einem Gebet, kann es schon sein, dass Gott dich auffragt, bist du bereit, dich senden zu lassen? Und Gott sendet dich vielleicht nicht in ein fremdes Land, aber er sendet dich auf jeden Fall in dein Umfeld, in dem du gerade bist. Bei der Arbeit bist du ein Gesandter. Bei deinen Nachbarn bist du ein Gesandter. Lass dich senden. Öffne dein Herz für die Gnade, die dir selbst widerfahren ist, und gebe sie weiter. Du bist ein Gesandter. Wenn wir auf das schauen, was wir vermögen und was wir können, dann gibt es nur eine Lösung für uns. Wir werden resignieren. Weil der Auftrag ist so viel größer als das, was wir je in einer Lebenszeit oder zwei oder drei bewerkstelligen können. Aber es ist verkehrt, sowohl zu resignieren, als auch sich einem Druck zu machen und zu sagen, das muss jetzt funktionieren. Sondern es ist wichtig, dass wir eben auf diesen Herrn der Ernte schauen. Dass wir ihn im Blick haben, ihn im Herzen tragen und dann sagen können, ja, die Not ist groß, aber ich habe 5 Brote, 2 Fische, hier, bitteschön. Das stelle ich zur Verfügung. Wie gesagt, der Text ist relativ klar, ne? Ich möchte die Predigt heute mit der Beschreibung von 2 Gebetstreffen abschließen. Die hat Jack Miller in seinem Buch Outgrowing the Ingrown Church beschrieben, die er beide erlebt hat. Das erste war 1962 in Kalifornien, da fuhr er an einem Mittwochabend zum Gebetstreffen als Pastor. Er war nicht überrascht, dass der Parkplatz noch leer war. In der Regel war er eh der Erste, der zum Gebetstreffen kam. Dann hat er also erstmal Stühle gestellt, hat nochmal seine Notizen durchgeschaut für die Bibelarbeit und dann sich irgendwann angefangen zu wundern. Na, normalerweise wären die ersten paar Leute eingetröpfelt gewesen und irgendwie schon 10 Minuten rum, keiner da. Es war noch nie eine große Veranstaltung gewesen, aber es war immer so eine kleine Gruppe, die sie da getroffen hat. Schaute wieder auf die Uhr, 8:10. 20 Minuten waren vorbei und er war immer noch allein. 8, so jetzt gehe ich mal auf den Parkplatz nachschauen. Kein einziges Auto auf dem Parkplatz. Er ging mit einem flauen Gefühl wieder zurück in den Gebetsraum. Offensichtlich kam keiner. Was war denn passiert? Was war denn los? Wer hatte denn bitteschön das Gebetstreffen auf dem Gewissen? Nun, genau genommen gab es schon ein paar Leute, die waren nicht besonders hilfreich gewesen, so im letzten Jahr. Einer der Brüder hat immer mit ihm ganz lang über die Details der Bibelarbeit diskutiert. Ein anderer hat wahrscheinlich immer zu lange gebetet. Aber als er eben mit dieser Frage rang, da fühlte er eine sehr unbequeme Antwort, die sich bei ihm so rausbildete. Und die war, er hatte dieses Gebetstreffen auf dem Gewissen. Er, der Pastor, hatte das gekillt und er hatte keine Ahnung, warum und wie das überhaupt passiert war. Das ist das erste Gebetstreffen, was er so beschreibt aus seiner Erfahrung. Aber er hat auch noch ein zweites erlebt. 10 Jahre später ist er wieder auf den Parkplatz gefahren, der zu einer kleinen Landgemeinde in Pennsylvania gehört hat. Im Juli 1971, der Parkplatz war voller Autos. Es waren so viele Leute im Untergeschoss der Kirche versammelt, dass man kaum die Tür aufgebracht hat, um einen Sitzplatz zu bekommen. Sie mussten in den Gemeindesaal ausweichen, damit alle Platz fanden. Und es war ein Abend, da haben 4 Leute sich zum Glauben bekannt. Es war ein Abend, da wurden die Leben von Leuten verändert. Und es war ein Abend, da hielt ein Auto an, voller vorbeifahrendes Auto. Es war eine Horde Teenager, die da reinschauten und sagten, ey, was ist denn hier los? Hier war doch noch nie was los. Wir sind hier so oft vorbeigefahren. Und ja, was passiert denn hier überhaupt? Und der Anführer der Gruppe hat gesagt, ja, was ist denn da los? Das war einer, der war an der Highschool, Vorsitzender der Schülervertretung, guter Student, guter Athlet und heimlich drogensüchtig. Ein paar Wochen später, schreibt Jack Miller weiter, hat ihm jemand etwas evangelistische Literatur mit der Post geschickt und der hat sich bekehrt und war dann auch Teil und aktiv in diesem Gebetstreffen. Er schreibt weiter, was war denn der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dem, was schiefgegangen ist und dem, was lebendig geworden ist? Sein Gefühl war, dass in dem früheren Treffen einfach diese Berührung gefehlt hat, dass da die Macht Gottes keinen Raum hatte. Im zweiten, da war Gott da. Der hat die Menschen bewegt, der hat in den Menschen gearbeitet und hat die Menschen geleitet. Das war Gottes Treffen. Gott hatte sich aus Gnade entschieden, anwesend zu sein und sich selbst dadurch zu verherrlichen, indem er die Menschen verändert hat und ihr Gebet veränderte. Er sagt, auch aus menschlicher Sicht kamen da Menschen zum Treffen, weil sie erwarteten, dass Gott in ihrem Leben handelt. Sie haben erwartet, dass Gott ihnen begegnet und sie waren überzeugt, dass Gott bereit war, ihre Gebete zu hören. Jede Woche konnten sich darüber austauschen, wie Gott Gebete erhört hat und Leben verändert wurden. Und er sagt, eine Sache machte die Treffen besonders. Es war nicht ungewöhnlich, dass unbekehrte Leute, für die sie vor ein paar Wochen gebetet haben, zum Glauben kamen und dann am Treffen teilnahmen. Manchmal wurden auch Menschen während des Treffens bekehrt. Wie geht's euch, wenn ihr sowas hört? Also ich dachte mir, boah, habe ich ja noch nie gehört sowas. Aber auch mein zweiter Gedanke, und wo muss ich unterschreiben, wo kann ich teilnehmen? Mir ging es so, mein Vorstellungsvermögen hat es radikal erweitert. Aber es hat mir auch den Blick geschärft ja, für das, was Gott möglich ist. Und dass ich oft viel zu klein denke. Viel zu wenig ihm das zutraue. Die Frage ist, wollen wir uns gemeinsam darauf einlassen, dass Gott als Herr der Ernte hier und heute so handelt? Wollen wir Gott gemeinsam darum bitten, dass er unseren Blick von uns weglenkt und auf ihn hinlenkt? Wollen wir gemeinsam beten? Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. An dieser Stelle will ich zum einen nochmal darauf hinweisen, dass wir auch immer hier auch in der Gemeinde die Möglichkeit der Fürbitte haben. Ne? Hinten steht der Stehtisch, wo ihr die Gebetsanliegen für den Gebetskreis an den Gebetskreis weiterreichen könnt. Und ich will auch die Gelegenheit nutzen und auch Danke dem Gebetskreis sagen, dass ihr euch monatlich treu trefft und auch getroffen habt während Corona. und dass ihr die Gemeinde immer wieder ja, so unterstützt mit eurem Dienst. Ich bitte euch, wie es möglich ist, aufzustehen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Ja, da gibt's nicht viel. Das wisst ihr eigentlich alle. Nächsten Sonntag ist um 10.30 Uhr Gottesdienst. Sei geschickt, es ist Gottes Mission. So ist das Thema am kommenden Sonntag. Ladet einfach immer wieder ein, ermutigt Leute, dass unser Raum wieder gefüllt wird. Genauso möchte ich euch ermutigen, auch zu dem 27.10. unser Dinner für Frauen, das ein Konzert sein wird mit Merle Neumann. Ihr habt es überall schon wahrscheinlich jetzt mitbekommen auf den WhatsApp und die Claudia hat auch Plakate ausgedruckt. Es sind noch sehr wenige Anmeldungen. Ich bin richtig traurig, aber ich möchte euch Mut machen. Jetzt, die Menschen sind so kurz entschlossen, dass wir in dieser Woche einfach viel Werbung machen, dass wir Leute auch ein bisschen nötigen. Nicht nur einladen, sondern ihnen, ja, sie nötigen ihnen wirklich, sich was Gutes zu tun, weil dieses Konzert ein Herzenskonzert ist. Ich habe es persönlich schon gehört und es hat mir sehr gut getan und ich denke auch, das ist in unserer Zeit sehr wertvoll. Ansonsten müssen wir vielleicht doch noch schauen, ob wir unsere Männer einladen, mal sehen. Also live hier um 20 Uhr. Es ist wichtig, dass ihr schon vorher auch da seid. Und ja, ladet einfach nochmal diese Woche richtig tüchtig ein. An Menschen, die ihr sonst vielleicht wenig denkt, nehmt sie euch auch im Gebet einfach zu Herzen, weil ich glaube auch, dass Gott Dinge tun kann, die wir uns nicht vorstellen. Ja, für alle, die es online mit anhören wollen, ist es natürlich online auch möglich. Ja, herzlichste Einladung. Dann möchte ich noch sagen, der Marco, der war gestern zu einem Treffen von Casa Johanna von der Stiftung. Liebste Grüße von der Biene Vogel. Sie ist gut angekommen in Deutschland und macht hier einfach eine kurze Auszeit, was sie ja wirklich auch einmal braucht, einmal raus aus diesem ganzen, ja, dieser Verantwortung und diesen vielen, vielen Aufgaben, die sie hat. Und sie möchte uns auch noch besuchen. Am 21. November wird sie zum Gottesdienst kommen. Nur, dass ihr das wisst, wenn ihr sie live sehen wollt. Sie hat auch Geburtstag. Wann hat sie, Marco? Morgen. Ist morgen schon, gell? Ich habe schon mal Geschenk verschickt. Und die ja, aber ihr könnt ihr wirklich auch noch nach Weißenburg was schicken, wer noch Lust und Zeit hat. Fragt uns nach der Adresse. Wenn das 2-3 Tage später kommt, finde ich das auch nicht schlimm, wenn man Geburtstag hat. Hauptsache, man wird Dienstag, gell? Ich war mir doch, ja. Dienstag, dann kann man morgen früh praktisch eine Karte abschicken. Gut. Wir laden euch auch ein, zu spenden für unsere Gemeinde. Wir danken dafür und ich wünsche euch einen gesegneten und schönen Sonntag. Herzlichen Dank auch, Holger, dir für die Predigt und ja, diese guten Worte auch zum Abendmahl. Herzlichen Dank. Gut, tschüss.